Sehr verehrte Hörerinnen und Hörer, liebe Landsleute in der Ferne, was wir soeben hörten und auch im Laufe dieser Sendung noch gelegentlich hören werden, ist Musik, die in fernen Missionsländern zum Gottesdienst erklingt. Sie drückt auf eine Weise das Lob Gottes aus, die uns europäischen Menschen etwas fernsteht. Dennoch strömt sie aus der Tiefe der Seele. Sie mag in diesem Sinne zum Missionsgedanken, dem ein Teil dieser Sendung gewidmet sein wird, passen. Vorerst möchte ich aber den Eindruck beleuchten, den der Besuch des Heiligen Vaters im Juni dieses Jahres in unserem Lande hinterlassen hat. Bischofsvikar Dr. Max Hofer hat Ihnen in der Informationssendung des Monats September berichtet, dass sich verschiedene kirchliche Gremien mit der Nacharbeit dieses Besuches befassen. Anlässlich der Schlusssitzung des zum Papstbesuch in der Diözese Sitten arbeitenden Organisationskomitees unterstrich Bischof Heinrich Schweri, Präsident der Schweizerischen Bischofskonferenz, die Bedeutung dieses Besuches noch einmal eindringlich. Der Papstbesuch war mehr als ein geschichtliches Ereignis. Er war eine Gnade, die als einigende Kraft in der Kirche fortwirkt. Bischof Heinrich weihte zur Erinnerung an den Besuch auf dem Flugfeld in Sitten, auf dem der Papst vor etwa 60.000 Menschen Eucharistie feierte und 9 Priesterweihen vornahm, einen Gedenkstein. Dieser trägt eine lateinische Inschrift, die in der Übersetzung lautet: Johannes Paul II., oberster Hirte und glühender Apostel, hat, als er die Schweiz besuchte und in diesem Tale weilte, auf diesem Sittener Felde und vor einer großen Menge Glaubender die heilige Liturgie gefeiert und 9 Priester geweiht. Am 17. Tag des Monats Juni 1984. Diese Worte werden die Gläubigen im Wallis noch lange an den strahlend schönen Tag erinnern, an dem der Papst ihre Diözese, die älteste in der Schweiz, besuchte. Das erwähnte Walliser Organisationskomitee hat übrigens in der Presse über den finanziellen Aufwand zum Papstbesuch öffentlich in allen Einzelheiten Rechnung abgelegt. Obwohl das Kirchenopfer der Papstmesse im Betrage von mehr als 70.000 Franken den in Drittweltländern wirkenden Walliser Missionsbischöfen überwiesen wurde, schließt diese Bilanz beinahe ausgeglichen ab. Wie in den übrigen schweizerischen Bistümern ist dies entscheidend dem Umstande zuzuschreiben, dass ungezählte Helfer freiwillig und unentgeltlich mitgearbeitet haben. Es wird nun weiterhin darum gehen, die Botschaft, die uns der Heilige Vater in seinen Ansprachen und durch sein Gebet und Zeugnis brachte, aufzuarbeiten und allseits fruchtbar zu machen. Gedanken zum Papstbesuch machte sich auch die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG. Der Forschungsdienst dieser Gesellschaft führte in der Besuchswoche vom 12. bis 17. Juni 1984 Begleituntersuchungen durch, die über Beachtung und Beurteilung der Fernsehübertragungen, über die Seh- und Hörhäufigkeit bei Fernsehen und Radio und über die Meinungen zum Umfang der Berichterstattung Auskunft geben sollten. Aus dieser Befragung geht hervor, dass die Fernsehberichterstattung über den Papstbesuch gut bis ausgezeichnet war. In der Deutschschweiz haben 46%, in der französischen Schweiz 52% und in der italienischen Schweiz 75% des Gesamtpublikums eine oder mehrere Sendungen gesehen. Die Sehbeteiligungswerte der einzelnen Fernsehübertragungen lag in der Deutschschweiz zwischen 5% und 13%, in der Weltschweiz zwischen 11% und 1% und in der italienischen Schweiz zwischen 15% und 58%. Wobei etwa die Hälfte dieser Zuschauer die Übertragungen jeweils nur teilweise verfolgte. Zuschauer katholischer Konfession waren aus verständlichen Gründen im Fernsehpublikum deutlich übervertreten. Einen guten Erfolg hatten auch die zum Papstbesuch ausgestrahlten Radiosendungen. Die Umfrage ergab im Weiteren, dass 44% der Bevölkerung in der Deutschschweiz, 56% in der welschen und 81% in der italienischen Schweiz den Papstbesuch als ein wichtiges Ereignis empfunden haben. Die Meinung, dass die Persönlichkeit des Papstes eine Ausstrahlung habe, die weit über den Rahmen der katholischen Kirche hinausreiche, teilen in der deutschen und welschen Schweiz je 57%, in der italienischen Schweiz 69% der Bevölkerung. Sicher dürfen wir über die guten Noten unserer Medien uns sehr freuen. Aus heutiger Sicht ist der Papstbesuch also das Medienereignis des Jahres. Darin waren sich auch die Teilnehmer des Dreiländertreffens katholischer Publizisten in St. Gallen einig. Am 28. und 29. September widmeten sich katholische Medienfachleute aus Deutschland, Österreich und der Schweiz dem Thema «Drei Länder nach dem Papstbesuch». Dabei standen nicht nur seelsorgerliche Aspekte dieser Reise, sondern die mediale Behandlung und Wirkung des Besuches im Vordergrund. Die Medien zeigten während des Besuches ein großes Interesse für die Person des Papstes, weniger aber für die von ihm vertretene Botschaft. Boulevardblätter ergingen sich sehr oft in Nebensächlichkeiten. Bedeutsam ist der Umstand, dass die negativen Stimmen während des Papstbesuches zurückgingen. Dieser hält aus einer wissenschaftlichen Studie, die am Institut für Journalistik und Kommunikationswissenschaft der Katholischen Universität Freiburg durchgeführt wurde. Von den von April bis Ende Juni erschienenen 722 Artikeln der Deutschschweizer Presse waren insgesamt 529 wohlwollend und 193 vorwiegend kritisch ablehnend geschrieben. Dieses Verhältnis der positiven zu den negativen Stimmen ist also 3:1, ein sehr bemerkenswerter Tatbestand. Obwohl die Journalisten in ihrer großen Mehrheit keine Theologen waren, gaben sie sich redlich Mühe. Die Schlussbilanz zum Papstbesuch, wenn Bilanz hier überhaupt das rechte Wort ist, kann noch nicht gezogen werden. Der Papstbesuch dauert, aufs Ganze gesehen, weiterhin an. Dass kirchliche Medienarbeit über den Papstbesuch hinaus in der Zukunft ihre Bedeutung haben wird, konnte man auch an einer Tagung hören, die am letzten Septemberwochenende von der katholischen Arbeitsstelle für Radio und Fernsehen in Morschach durchgeführt wurde. Die Teilnehmer dieser Tagung versuchten, einen Überblick über das Recht verschiedene Mitmachen der Kirchen bei den seit einem Jahr laufenden schweizerischen Lokalradioversuchen zu gewinnen. Es zeigt sich, dass in der Deutschschweiz nur 2 Sender überhaupt keine institutionalisierten Kontakte zur Kirche haben. Die Kirchen haben sich an einigen Lokalradios, zum Beispiel bei Radio Munot in Schaffhausen, bei einem Genfer Lokalradio und bei Radio Förderband in Bern, auch finanziell engagiert. Kirchliche Arbeitsgruppen gestalten Informationssendungen, Gottesdienstübertragungen und tägliche, besinnliche Kurzsendungen. Für letztere ist etwa der frühmorgens gesendete Gedankenstrich beim zürcherischen Radio Z repräsentativ. Bei all dieser Arbeit geht es, wie sich Pfarrer Paul Janra, katholischer Radio- und Fernsehbeauftragter, ausdrückte, nicht darum, eine elektronische Kirche zu schaffen. Durch die kirchlichen und religiösen Sendungen soll vielmehr das christliche Leben der bestehenden Gemeinden gefördert werden. Die Sendungen zielen deshalb vor allem auf Aktivierung der Hörer ab. Die Zuhörer sollte man nicht einfach mit Musikteppich und vordergründiger, oberflächlicher Information einschläfern, sondern für die Probleme des Mitmenschen aufschließen. Dies ist ein nicht anspruchsloses Ziel, das von allen Beteiligten weiterhin alle Aufmerksamkeit verlangen wird. Die Schweizer Katholiken feierten vor einer Woche den Weltmissionssonntag, der dieses Jahr unter dem Motto stand: Ihr seid das Salz der Erde. Der Missionssonntag 1984 soll uns Anlass sein, in einem kurzen Gespräch die Missionsarbeit zu betrachten, die von den Ursulinenschwestern aus Brieg im Wallis geleistet wird. Die Schwestern von St. Ursula sind im 17. Jahrhundert von dem bekannten Handelsherrn und Politiker Kaspar von Stockalper, dem großen Stockalper, nach Brieg gerufen worden. Frau Mutter Magdalena Zennhäusern, die dem Brieger Kloster heute vorsteht, hat sich freundlicherweise bereit erklärt, uns über die Missionsarbeit und die übrigen Tätigkeiten ihrer Schwestern zu berichten. Ehrwürdige Frau Mutter, welches ist der Sendungsauftrag Ihrer Kongregation heute?
Unser Sendungsauftrag, ganz allgemein gesehen, ist der eines jeden Christen und Ordenschristen, die befreiende Botschaft der Erlösung Christi hinauszutragen zu den Menschen. Denn Christus hat gesagt: Geht und kündet allen Völkern. Er hat auch gesagt: Ihr seid das Salz der Erde. Der spezifische Sendungsauftrag unserer apostolischen Gemeinschaft, der Brieger Ursulinen, ist Unterricht und Erziehung der Mädchen und Frauen, vor allem der Armen, der Verlassenen, kurz der von der Gesellschaft an den Rand gedrängten. Dies ist der Sendungsauftrag unserer Stifterin Anne de Xaintonge, die Gesellschaft der heiligen Ursula 1606 in Dol in Frankreich gegründet hat. Diesen Sendungsauftrag versuchen wir zu erfüllen seit 1661, der Gründung des Klosters St. Ursula in Brieg, und zwar in Heimat und Mission.
Wann und wo begannen die Brieger Ursulinen eigentlich mit ihrer Missionstätigkeit?
Schon 1934, also genau vor 50 Jahren, zogen unsere ersten 5 Missionarinnen nach Südafrika, nach Kwele in der Diözese Umtata. Und 1953 zogen die ersten Pionierinnen nach Indien, nach Rahata in der Diözese Pune.
Und wo sind Ihre Schwestern heute in diesen Ländern tätig?
In Südafrika, in der Transkei, arbeiten heute Brieger Ursulinen auf 3 Missionsstationen: Libode, Umtata, Geleli. Die Anfangsstation Kwele, wo unsere Pionierinnen in Armut und harter Arbeit begonnen haben, ist heute eine blühende Missionsstation, die von einheimischen Schwestern, kostbar Blutschwestern, geführt wird. In Indien sind unsere Schwestern heute auf 7 verschiedenen Missionsstationen tätig, in der Diözese Pune und Goa. Der Bischof von Pune war gerade am Missionssonntag hier bei uns in St. Ursula in Brieg und sprach zu uns über die Missionierung in Indien.
Welche sind, verehrte Frau Mutter, die Schwerpunkte Ihrer Tätigkeit in diesen fernen Ländern?
Die Schwerpunkte unserer Tätigkeit in Indien und Afrika sind dieselben wie hier in der Heimat. Getreu unserem Sendungsauftrag sind unsere Schwestern in Indien und Afrika hauptsächlich im Unterricht tätig. Den Bedürfnissen der Zeit und des Ortes entsprechend arbeiten unsere Missionarinnen aber auch in Kliniken, in der Pfarreiseelsorge, in Alters- und Sozialfürsorge. Sie solidarisieren sich aber vor allem mit der armen und unterentwickelten Bevölkerung und versuchen ihnen zu helfen, zivilisatorisch, kulturell und religiös. Bei jeder neuen Missionsstation gilt es, zuerst menschenwürdige Verhältnisse zu schaffen. Wir roden, graben Brunnen, bauen Hütten. Wir tun dies alles mit der Bevölkerung zusammen. Wir vermitteln alsdann den Mädchen und Frauen, sobald es möglich ist, erste Kenntnisse in Haus- und Feldarbeit, in Krankenpflege, unterrichten sie im Lesen und Schreiben. So entstehen dann Schulen, Bildungszentren, Kirchen und Spitäler.
Und arbeiten Sie bei all diesen Aufgaben mit anderen Missionsorden oder mit anderen Missionsgesellschaften zusammen?
Ja, in Afrika arbeiten wir mit Marienhillern, teils mit Missionaren aus der Schweiz, auch aus dem Wallis. In Indien sind es vor allem die Jesuiten, mit denen wir zusammenarbeiten. Dort sind es aber mehr indische Jesuiten.
Wie sehen Sie die Zukunft Ihrer Missionsarbeit? Haben Sie genügend Nachwuchs für die Missionen?
Ich sehe der Zukunft unserer Missionsarbeit in Indien und Afrika zuversichtlich entgegen. St. Ursula in Indien und Afrika wächst. Immer mehr junge indische und afrikanische Mädchen kommen zu unserer Gemeinschaft. In Indien sind es bereits 30 indische Schwestern und es sind dort nur mehr 5 europäische Schwestern. So hoffe ich, dass die Missionsarbeit, die unsere Pionierinnen aus dem Mütterhaus in Brieg in Indien und Afrika begonnen haben, von indischen und afrikanischen Schwestern der Gemeinschaft der heiligen Ursula weitergeführt werden.
Damit ist eigentlich ein wesentliches Ziel der Missionsarbeit erreicht, nämlich in diesen fernen Ländern eine eigenständige Kirche und eine christliche Gesellschaft aufzubauen. Dafür haben wir Ihnen, verehrte Frau Mutter, herzlich zu danken.
Wir leben in einer Zeit, in der sich das Missionsverständnis grundlegend gewandelt hat. Mission ist ein ganzheitlicher Prozess geworden, der neben der religiösen viele weitere Dimensionen hat. Mission ist nicht einspurig, sie ist Austausch. Sie ist eine Bewegung, die von uns ausging, aber auch zu uns zurückkommt. Der tiefe Glaube vieler Menschen in der Dritten Welt ist für die hochentwickelte und vermaterialisierte Gesellschaft der christlichen Industriestaaten heute ein leuchtendes Vorbild. Salz der Erde zu sein, das ist ein Auftrag, zu dem wir alle gerufen sind.
Wenden wir uns nun, liebe Hörerinnen und Hörer, einigen Kurznachrichten aus der Kirche Schweiz zu. Erstmals beginnt diesen Herbst bei uns eine berufsbegleitende Ausbildung zum Religionslehrer für geistig Behinderte. Theologen, Katecheten oder Heilpädagogen können sich an der Theologischen Hochschule Chur während 2 Jahre in folgende Themen einführen lassen: dem geistig Behinderten begegnen, mit ihm lernen, mit ihm leben, Religionsunterricht bei geistig Behinderten, geistig Behinderte im Gottesdienst. Es geht darum, den Behinderten in der Kirche so ernst zu nehmen, wie er es als Getaufter verdient. In Gegenwart der Altbundesräte Ernst Brucker und Fritz Honecker tagte kürzlich in Bern die Präsidentenkonferenz der vom katholischen und vom evangelischen Missionsrat
gemeinsam getragenen Hilfsorganisation Solidarität Dritte Welt. Ziel dieses Werkes ist es, in schweizerischen Wirtschaftskreisen Mittel für die unterentwickelten Länder der Dritten Welt zu sammeln. Im Jahre 1983 konnten 35 Projekte im Betrage von rund 1,7 Millionen Franken verwirklicht werden. Der Schweizerische Katholische Frauenbund zeigt sich erfreut darüber, dass die Bundesversammlung Elisabeth Kopp zur Bundesrätin gewählt hat. Die vielfältigen frauenspezifischen Aufgaben der Gegenwart machten, so der Vorstand des Frauenbundes, die Mitwirkung einer Frau in der Landesregierung besonders wertvoll. Rund 1000 Schülerinnen und Schüler der Freien Katholischen Schulen Zürichs feierten in Einsiedeln einen Papsttag, eine bereits im Frühjahr beschlossene Wallfahrt zur Mutter Gottes. Nach einem feierlichen Gottesdienst in der Klosterkirche, an dem Abt Dr. Georg Holzherr eine Predigt hielt, begaben sich Lehrer und Schüler klassenweise auf eine Wanderung ins Einsiedler Hochtal. Es besteht die Absicht, diese Wallfahrt alle 3 Jahre zu wiederholen. Nach 10-jährigem Unterbruch trafen sich erstmals wieder etwa 60 Teilnehmer zu einer Laientheologentagung in Chur. Zu diesem Treffen, das dem Thema Spiritualität oder Woher nehme ich die Kraft zu meinem Dienst gewidmet war, wurden auch Priester eingeladen. Nach einer Meditation und verschiedenen Vorträgen wurde in einer ausgiebigen Diskussion hervorgehoben, wie das aufgrund der einen Sendung verbindende priesterlicher und nichtpriesterlicher Spiritualität für die Kirche Gewinn bringen kann. In der Schweiz leben rund 100 katholische Koreaner. Diese haben sich schon vor 5 Jahren zu einer aktiven Gruppe zusammengeschlossen. Heute betreut Pfarrer Michael Changkil Pak, der in Freiburg Theologie studiert, die katholische koreanische Gemeinde. In der St. Peter- und Paulkirche in Zürich, aber auch in der St. Moritzkirche Freiburg finden regelmäßig Gottesdienste statt. Im Anschluss daran bleiben die Gläubigen noch beisammen und erleben so ein Stück Heimat. Vor gut 30 Jahren, im September 1954, wurde vom Schweizer Fernsehen die erste religiöse Sendung mit dem Titel «Das Wort zum Sonntag» ausgestrahlt. Im Oktober des gleichen Jahres fand eine erste Gottesdienstübertragung statt. Beide Sendegefäße haben sich bis heute halten können. In Luzern ist am Sonntag, 24. September, Meinrad Hengartner, Gründer und Direktor des Fastenopfers, im Alter von 59 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. In ihm verliert die katholische Schweiz eine Persönlichkeit, der sie Außerordentliches verdankt. Nachdem sich Meinrad Hengartner in der katholischen Jugendbewegung eingesetzt hatte, rief er 1962 das Fastenopfer ins Leben, das im Laufe der letzten 22 Jahre wichtige Impulse zur Erneuerung der Kirche Schweiz gegeben hat. Hengartner war der Auffassung, dass die Kirche in ihrem Wesen missionarisch sei. Mit geradezu prophetischer Kraft setzte sich der Verstorbene für die Überwindung von Hunger, Elend und Armut in dieser Welt ein. Er, theologischer Ehrendoktor der Katholischen Universität Freiburg im Üechtland, wurde als Theologe des Teilens für uns alle ein Vorbild. Lassen Sie mich, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Schluss einige erfreuliche Jubiläen vermelden. Abt Dr. Georg Holzherr von Einsiedeln, Mitglied der Schweizerischen Bischofskonferenz, Präses der Schweizerischen Benediktinerkongregation und stellvertretender Abtprimas der Benediktinerkonföderation zu Rom, hat vor 15 Jahren die Abtweihe empfangen. Abt Georg sind vielfältige Aufgaben in der Leitung seines Klosters, aber auch in der Kirche Schweiz überbunden. Ein weiteres Jubiläum: 20 Jahre sind vergangen, seitdem sich 67 Waadtländer Pfarreien zu einem Verband zusammengeschlossen haben. Heute verwalten sich die Katholiken, die immerhin 39,3% der Kantonsbevölkerung ausmachen, im Waadtland selbst. Bischof Pierre Mami von Lausanne, Genf und Freiburg betonte in einer Ansprache, dass der gemeinsame Weg zu einem guten ökumenischen Klima für die Zukunft von größter Wichtigkeit sei. Der Waadtländer Pfarreiverband hat hier ein grosses Arbeitsfeld vor sich. In Freiburg feiern gleich 2 Frauenorden ein Jubiläum. Vor 350 Jahren kamen die ersten Ursulinenschwestern als Flüchtlinge vor dem Dreißigjährigen Krieg von Pruntrut nach Freiburg. Seit dieser Zeit haben sie in der Erziehung und in der Missionsarbeit Großartiges geleistet. Vor 700 Jahren, 1284, ist die wunderbare, nun fachmännisch restaurierte Kirche der Zisterzienserinnen auf der Magerau in der Sahneschlucht eingeweiht worden. Dieses Jubiläum feierte man in der Zeit vom 11. bis 14. Oktober. Es bekam besonderes Gepräge durch die Delegationen der verschiedenen Zisterzienserklöster und durch Gottesdienste, die von Weihbischof Gabriel Bullet und Bischof Pierre Mami gehalten wurden. Es sei abschließend vermerkt, dass die Burgergemeinde der Stadt Bern die Kosten der Kirchenrenovation von Magerau übernommen hat. Diese noble Geste erfolgte in Erinnerung daran, dass die Stadt Bern vor der Reformation Schutzmacht des Klosters war. Der Burgergemeinde Bern darf man hier ein Kompliment nicht versagen. Ich wünsche Ihnen nun, verehrte Hörerinnen und Hörer, liebe Landsleute in der Ferne, alles Gute. Pieter der liebe Gott und der bis nächstes Mal.